Legende verloren. Der Podcast über die meist vergessene oder auch ignorierte Geschichte des deutschen und internationalen Fußballs der Frauen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Legende verloren. Wir haben jetzt, zwischendrin noch eine Interviewfolge veröffentlicht. Die sind aber mehr so zum Background, damit ihr die ganzen Interviews, die wir hier nur so ein bisschen zerstückelt darstellen, auch in Gänze hören könnt. Große Empfehlung dafür, weil Petra Landers war eine sehr tolle Gesprächspartnerin. Aber Folge 1 ist mittlerweile seit 2 Wochen veröffentlicht. Wir freuen uns auch sehr über das Feedback und die Rückmeldungen, die wir dazu bekommen haben. Wir mögen auch Kritik, das heißt, auch wenn ihr irgendwas nicht mögt, sagt ruhig Bescheid. In der ersten Folge haben wir uns so ein bisschen angeschaut, was war eigentlich die Motivation der Akteurinnen und der Spielerinnen und wie kam es zu den internationalen Spielen, was waren die Hürden, und außerdem haben wir natürlich versucht, den Überblick zu geben über die unglaublich lange und vielfältige Geschichte, die der internationale Fußball der Frauen hat, weil die ist einfach länger als das, was Verbände teilweise erzählen. Und damit machen wir diese Folge auf jeden Fall weiter. Aber bevor wir damit beginnen, wir haben auch das Projekt Forgotten Heroines. Forgotten Heroines ist ein englischer Titel, weil der Blog ist auf Englisch. Wir versuchen da zusammen mit vielen anderen weltweit die Geschichte des Frauenfußballs aufzuschreiben. Ja, ist ein bisschen absurd, das Vorhaben, aber man kann ja mal anfangen. Und da haben wir unter anderem schon Artikel zu Ghana, Nigeria, Island, Irland, Malta, Jamaika. Haben auch jeweils teilweise neuere Forschungsergebnisse drin und haben auch teilweise schon versucht, die in Wikipedia einzupflegen. Aber wenn ihr wirklich die komplette Fußballgeschichte von Jamaika wollt, also die der Frauen, dann guckt da mal rein. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Ist ja auch spannend, die spielen ja auch gerade in der WM mit. Aber so viel zur Eigenwerbung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in der zweiten Folge wieder weiter durch die Fußballgeschichte. Viel Spaß dabei. Das letzte Mal haben wir euch einen Überblick bis zur Martini-WM gegeben. Die war 1970 ja so ein bisschen der Umbruchspunkt, beziehungsweise etwas berühmter, weil sie oft im Zusammenhang mit der DFB-Entscheidung genannt wird, dass der Frauenfußball im Verband integriert wird. Und wir haben ja so ein bisschen These, die Angst vor den Parallelverbänden war halt einfach zu groß. Man wollte keine Fußballstrukturen außerhalb der Männer beim DFB. Martina Arzdorf, die 1970 bei Italien mit dabei war, die war dann damals im aktuellen Sportstudio zu Gast. Ja, die ganze Veranstaltung war nicht ganz so angenehm, so im Nachhinein. Es waren halt die 70er Jahre und ja, das Frauenbild war skurril bis unangenehm. Aber natürlich wollen wir euch da einen kleinen Tonausschnitt nicht verwehren. Das Video haben wir euch auch verlinkt. Das ist leider im Netz nur noch unter einem Facebook-Post zu finden. Aber wenn ihr es euch ganz anschauen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Wir haben den Link dafür in die Shownotes gepackt, das heißt einfach Episodenbeschreibung klicken oder auf der Homepage auf Info, dann findet ihr das da.
Die junge Dame heißt Martina Arzdorf, kommt aus Bad Neuenahr und ist die Mittelstürmerin der deutschen Fußballnationalelf, die jetzt bei der Weltmeisterschaft im Damenfußball in Italien dabei war, ausgeschieden ist nach 2 Niederlagen. Sagen Sie nochmal die Ergebnisse.
Ja, gegen England haben wir 5-1 verloren und gegen Dänemark 6-1.
Und Sie haben geschossen?
Die 2 Tore.
Sie hat die 2 Tore geschossen, also wenn ich das so sagen darf, sie ist die Müllerin des deutschen Damenfußballs. Sie hat nicht mehr Chancen gehabt, sonst hätte sie sich auch noch mehr Tore geschossen. Und jetzt bei jungen Damen sollte man doch übers Alter sprechen, sagen Sie mal, denn es glaubt Ihnen ja niemand, dass Sie schon in der Nationalelf stehen.
Steht die Auswahl,
gut, da kommen wir danach drauf.
Und dann sitzt Martina mit ihren 15 Jahren da und korrigiert mal ebenso den Moderator. Tut mir leid, wenn das ein bisschen leise war. Die Tonqualität war leider nicht so gut. Ich habe versucht, es hochzuregeln. Aber ansonsten guckt euch den Beitrag einfach nochmal aus den Shownotes verlinkt an. Die WM hat nicht nur dafür gesorgt, dass plötzlich auch eine Sportlerin im aktuellen Sportstudio saß. Nein, es wurde tatsächlich auch in größerem Stile oder häufiger darüber berichtet. So auch in der DDR. DDR und BRD waren sich insofern unterschiedlich, dass es dieses Sportverbandsverbot von Frauenfußball in der DDR nie gab. In der BRD war das ein aktiver Beschluss, in der DDR gab es keine zumindest uns bekannte Beschlusslage dazu. Grob zusammengefasst, die Infrastruktur wurde hier nicht durch Verbote entzogen, aber halt auch nicht gefördert oder bereitgestellt oder war halt zugänglich. Und das Sportsystem lief in der DDR ja über die Betriebssportgruppen. Ab den 70ern entwickelte sich hier aber auch auf jeden Fall Frauenfußball. Die Teams standen aber vor ähnlichen bis gleichen Problemen wie die Teams in der BRD. Da haben wir ja zum Beispiel in der letzten Folge gehört, dass es halt im Prinzip super langweilig war, alles so todesreglementiert, dass man im Prinzip keine Gegnerinnen hatte und nicht gleich spielen durfte. Naja, ihr habt's ja gehört. Doreen Meyer, die wir in der ersten Staffel eben unter anderem im Interview hatte, hat ihre Diplomarbeit in den 90ern dazu geschrieben. Und da wird euch jetzt wieder der Nick vom Fußballfrequenzen-Podcast einen Teil draus vorlesen.
Ab Mitte der 70er war eine große Fluktuation von Mannschaften zu verzeichnen, die auf verschiedenen Grundlagen basierte. Die Motivation ließ nach und viele Spielerinnen hängten letztlich ihre Fußballschuhe wieder an den Nagel. So gab es in den ersten 10 Jahren nur einen regionalen Spielbetrieb, der am Ende auch nicht wirklich über den Bezirksmaßstab hinausging.
Eine Spielerin von Potsdam wird dazu in dem Buch zitiert:
Wir schmoren jetzt, was die Punktspiele anbetrifft, so ziemlich im eigenen Saft. Immer gegen die gleichen 4 der 5 Mannschaften spielen, macht auf Dauer keinen Spaß.
Hier wurde also auch reglementiert, eingeschränkt und, naja, vor Spannung platzten die Spiele halt nicht, wenn man die ganze Zeit immer nur gegen die gleichen Gegnerinnen spielen darf, mit Einschränkungen. Ja, ich wiederhole mich. Herausforderungen waren also immer gerne gesehen. Das kennt ihr schon von der letzten Folge und den Erzählungen der Monikas. Entsprechend gab es hier auch unterschiedlichste Formen und Versuche von Turnieren und dass man diese Situation irgendwie verbessern kann. Beispielsweise das Hallenturnier der BSG Asko Block Neubrandenburg.
Das Neubrandenburger Hallenturnier, das seit 1971 wohlgemerkt, regelmäßig von der BSG Asko Block Neubrandenburg durchgeführt wurde, galt zu DDR-Zeiten als das bedeutendste seiner Art und hatte letztlich maßgeblichen Anteil daran, dass der Frauenfußball in der DDR eine gewisse Popularisierung erfahren hatte. In der Regel spielten dort die besten DDR-Frauenmannschaften mit Vereinen aus dem sozialistischen Ausland, eben aus Polen oder der CSSR. Ein paar Fun Facts zu diesem Turnier. Bis 1976, also die ersten 5 Jahre, konnte keine DDR-Mannschaft dieses Turnier gewinnen. Trotzdem war das Turnier ein wahrer Zuschauermagnet und gerade in den ersten Jahren gab es ständig steigende Zuschauerzahlen, so dass der Wunsch aufkam, dieses Turnier noch stärker übergreifend auszuschreiben. Und so spielten von 1979 bis 1985 die 15 Bezirksmeister mit, die von den Bezirksfachausschüssen gemeldet werden sollten.
Also Hallenturniere und vor allen Dingen auch offensichtlich Hallenturniere mit internationalem Austausch. Definitiv kein rein westdeutsches Phänomen. Das gab es auch in der DDR. Und in der DDR gab es noch mehr internationale Spiele. Die Hauptquelle dafür ist bei uns das Buch Freigespielt von Carina Linne gewesen. Und dann dachten wir uns so, naja, wenn wir so viel mit ihrer Quelle arbeiten, warum soll sie es dann nicht auch selbst vorlesen? Und das hat sie für den Podcast gemacht. Vielen lieben Dank an der Stelle. Und dann hören wir jetzt mehr zum Thema internationale Spiele in der DDR bzw. mit DDR-Teams.
Im Spieljahr 1973 bestritt die BSG Turbine Potsdam von Beginn an eine der aufstrebenden Mannschaften insgesamt 14 Spiele, unter anderem mit internationalem Charakter. Sie reisten zu 2 Freundschaftsspielen ins tschechische Ostrava und empfingen die Tschechen im August zum Rückspiel in Potsdam. Außerdem nahmen sie am zweiten internationalen Turnier in Frankfurt-Oder teil und richteten in Potsdam ebenfalls das zweite internationale Pfingstturnier aus.
Für uns war das in der Recherche in so einem direkten Vergleich einfach nochmal spannend mit, ja, DDR und BRD waren unterschiedlich, aber wir hören die gleichen Stichwörter. Wir hören sogar Pfingstturnier als gleiches Stichwort. Das heißt, am Ende waren die Lösungen und die Lösungsansätze in beiden Teilen Deutschlands oft die gleichen.
In der Betriebszeitung Energie hieß es in der Überschrift: Mit den Fußballfrauen von Turbine Potsdam ins Freundesland. Dies war in der noch jungen Karriere der Potsdamer Fußballerin kein unbedeutender Ausflug als Repräsentantin der DDR. Als sie anlässlich eines politisch bedeutsamen Datums nach Ostrava reisten, wie der Bericht am Anfang festhielt. Am Ankunftstag in Ostrava, es war der 28. Jahrestag der Befreiung vom faschistischen Joch, wurde von unserer Delegation am sowjetischen Ehrenmal eine Blumenbinde niedergelegt und der tapferen Kämpfer gedacht. Nach der Ankunft in Nowojitschin wurden wir im Rathaus der Stadt vom Bürgermeister sowie vom Sekretär der KPC als Gäste aus der DDR auf das Herzlichste begrüßt. Und nach dem Austausch von Erinnerungsgeschenken ging es weiter zur Besichtigung der weltbekannten Hutfabrik Tonak.
Und dann kamen wir da zum Unterschied. Der Unterschied in der BRD und der DDR war dann wohl, zumindest so unser Wissensstand, in der DDR wurde Frauenfußball dann auch international gerne gesehen und sogar gefördert und supportet, wenn es darum ging, politische Maßnahmen zu unterstützen, zu repräsentieren und einen politischen Zweck zu erfüllen. Man muss dazu sagen, die Spielerinnen der Turbine Potsdam wurden da halt politisch instrumentalisiert, aber wie Carina und auch einige andere in Interviews und der Quellenlage darlegen, für die Spielerinnen war der politische Part nicht der, der für sie relevant war.
Für die Turbine bildete diese Reise einen ersten sportpolitischen Höhepunkt. Auch wenn für die Spielerin das Politische nicht im Vordergrund stand. Sie waren froh, mit ihrem Hobby in ein anderes Land reisen und dort Fußball spielen zu können.
So viel zum Vergleich mit Ost und West. Aber was wir auf jeden Fall festhalten können, die Begeisterung für internationale Turniere und auch der Versuch, sich zu messen in Hallenturnieren und Events zu organisieren, der war in Ost und West vorhanden. Was in Ost und West auch ähnlich vorhanden war, war, dass es als Funktionärin und als Person, die sich da engagiert hat, wirklich nicht immer einfach war. Beim DFB wurde verhindert und Steine in den Weg gelegt, auf allen Wegen, denen so unsere Funktionärinnen, Trainerinnen, Spielerinnen begegnet sind. Und unsere Interviewpartnerinnen mussten sich den Weg und den Fortschritt im Verband erkämpfen. Und die Vereine haben in Eigenregie den Austausch organisiert. Hannelore Ratzeburg, ihr kennt sie noch aus der ersten Folge. Und wer kennt Hannelore Ratzeburg nicht? Sie war schließlich quasi sowas wie das Gesicht des Frauenfußballs in den letzten 50 Jahren im DFB. Sie ist die ehemalige Vizepräsidentin. Und sie hat sehr, sehr eindrücklich erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass sie ihren ersten Vorstandsposten übernommen hat.
Wir wollten mal in echt spielen, mal gegen eine andere Frauenmannschaft, hatten aber nur so Lederbälle, aus den Nähten guckten schon die Blasen raus und Trikots hatten wir auch nicht. Und da haben die gesagt, ich soll doch da mal hingehen und mal fragen, wo wir Trikots herkriegen und einen vernünftigen Ball, weil wir spielen wollen. Dann bin ich zu dieser Versammlung gegangen, der Saal war voller Männer. Dann waren alle erstaunt, ups, was will die junge Frau denn hier? Und da habe ich gesagt, ja, wir wollen gerne spielen und wir bräuchten Trikots und wo kriegen wir denn Ball her? Ja, das fanden sie nur alles ein bisschen, ja vielleicht sogar unverschämt, hatten damit nicht gerechnet, dass ich da auftauche und solche Forderungen stelle. Und der zweite Vorsitzende nahm seinen Krückstock, knallte den auf den Tisch und schrie, nehmt euch vor solchen Frauen in Acht. Und ein anderer Vorsitziger meinte, die soll mal erstmal in den Vorstand gehen, damit sie weiß, was für Aufgaben so ein Verein hat. Ja, 10 Minuten später war ich im Vereinsvorstand. Ich habe gedacht, ich mach das.
Bitte? Dafür muss man ja aber auch gewählt werden. Das heißt, Sie sind gewählt worden.
Ja, wurde ich ja. Aber ich war ja noch nicht volljährig. Ich war ja erst 19 und damals war man erst mit 21 volljährig. Also konnte ich das Eintrittsformular ausfüllen und konnte nur im Grunde in Vertretung meiner Eltern unterschreiben mit meiner Unterschrift und musste dann bis zum, was weiß ich, ein paar Tage später die Unterschrift meiner Eltern nachreichen. Das war dann auch noch eine Abstimmung erforderlich in dem Plenum, ob man denn glaubt, dass meine Eltern erlauben, diesem ehrenwerten Verein beitreten zu dürfen. Ja, und da waren sie alle der Meinung, na klar, wir sind ein guter Verein. Und dann war ich aus dem Plenum direkt an den Vorstandstisch gewählt worden. Ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach mal, um sie zu überraschen, aber nach dem Motto so, ich weiß gar nicht, was ich tue, aber es ist ein Ehrenamt, ich kann ja wieder gehen, wenn es mir zu doof ist. Aber es war nicht zu doof, das war unheimlich spannend. Ja, so fing das an.
Verrückt, allein die Szene, wie das abgelaufen sein muss. Ich bin da ja sehr dankbar, dass ich solche Szenen nicht mehr erleben musste. Und Respekt an Hannelore, dass sie das einfach durchgezogen hat, obwohl es natürlich nicht einfach war. Aber hört selbst.
Nein, zu Anfang nicht. Wir wussten ja gar nicht. Also ich wusste gar nicht, dass es auch einen Fußballverband gibt. Ich wusste überhaupt gar nichts, wie die Zusammenhänge sind. Und das war dann etwas, ja, war dann noch ein bisschen komisch. Aber ich hatte einen Freund, der spielte Fußball und der war ein bisschen besser informiert. Und den habe ich dann gefragt, ob er weiß, wie wir rauskriegen, welche Vereine in Hamburg noch Frauenmannschaften haben. Und ich bin zu einem Lehrgang eingeladen worden als Mannschaftsführerin vom Verband Sportlehrer, der für die Talentausbildung und Ausbildung überhaupt zuständig war im Hamburger Fußballverband. Und der hat uns Frauen ein bisschen aufgeklärt. Und dann haben wir, weil keiner uns haben wollte, haben wir gesagt, 1973 haben wir nämlich vor 50 Jahren, haben wir im Hamburger Fußballverband dann einen Arbeitskreis Frauenfußball gegründet. Und ich war ein Gründungsmitglied. Und da haben wir dann so langsam rausgekriegt, wer in Hamburg noch Frauenmannschaften hatten. Da über den Tellerrand haben wir gar nicht geguckt. Das kam erst ein bisschen später.
Warum uns an der Stelle so wichtig war, das zu erzählen, Hannelore, beziehungsweise alle, die in dem Bereich als Fußballerinnen, als Funktionärinnen was bewegen wollten, die mussten sich in bestehende Strukturen einarbeiten, die nicht auf sie ausgelegt waren, oft gar keinen Bock auf sie hatten und die Netzwerke wurden ihnen verwehrt und das war ein Knochenjob. Regina Senkler ging es ähnlich. Regina Senkler, die kennt ihr noch nicht. Die wird aber im Interview mit Monika Koch-Emsermann, wenn wir das veröffentlichen, erwähnt, weil Regina Senkler hat bei Oberst Schiel gespielt und Oberst Schiel waren die Gegnerinnen in Frankfurt vom FSV Frankfurt. Weil nein, in den 70ern, da war der FFC bzw. damals Braunheim noch nicht das ganz große Thema. Oberst Schiel war 1970 bis 1980 das Top-Team in Hessen. Und das Lustige ist, Oberst Schiel war ein Schützenverein mit Frauenfußballteam. Regina Senkler hat ab 1974 im Hessischen Fußballverband mitgewirkt. Und ich habe das Interview mit ihr vor Ort gemacht. Deswegen werdet ihr immer mal wieder so ein paar Geräusche hören. Das gehört halt dazu, aber das war spontan. Regina hat angefangen zu erzählen, ich musste das Mikro anmachen. Was will man da machen? Und dabei habe ich dann die spannende Geschichte von, wie das mit Reginas Karriere beim Hessischen Fußballverband angefangen hat, aufgenommen.
Du warst verheiratet, du hattest einen Job, du hast Fußball gespielt und dann wart ihr noch unterwegs und dann warst du noch als Funktionärin beim Hessischen Fußballverband. Hattest du noch Privatleben?
Ja, also schon. Und ich habe ja dann auch, 78 ist unser Sohn geboren. Mhm. Ich habe aber diese Referentinnenstelle beim Hessischen Fußballverband, die habe ich, ich glaube 1980 oder so, habe ich die aufgegeben, ja.
Das heißt, da hast du nicht mehr alles parallel gemacht?
Nee, also ich war dann eigentlich so ganz zufrieden, dass das so angestoßen wurde. Wir hatten ja dann auch eine Hessenauswahl gegründet. Und ich habe dann eigentlich lieber in der Hessenauswahl gespielt, als die Spielerin für die Hessenauswahl ausgesucht, ja. Also ich war dann zu der Zeit auch immer noch so mehr Spielerin, ja. Und ich muss sagen, diese ersten Jahre, die waren einfach auch teilweise so frustrierend und so hart, was man sich von den Männern da alles gefallen lassen musste. Ich hatte da einfach irgendwann auch keinen Bock mehr. Ja.
Also im Verband?
Ja, also das war teilweise, also heute wäre das Hashtag Hessischer Fußballverband oder so. Also ja, das ist ja schon.
Aber auf der anderen Seite hast du das ja trotzdem alles auf die Beine gestellt.
Ja, das war einfach wichtig. Man musste so einen Zwischenweg finden. Ich habe dann in dem Interview, habe ich auch gesagt, Faust in der Tasche. Aber ja, es musste ja vorangehen. Und man musste einfach dann viel zurückstecken. Und die Monika war halt so, ja.
Oh, ja, haut drauf.
Ja. Und die, da war noch eine Spielerin aus Offenbach, die Annelie Hauptvogel. Die hat dann auch immer, dann habe ich immer gedacht, komm, langsam, vorsichtig, so. Also Diplomatie war gefragt, ja. Und ich hatte halt auch so ein bisschen durch meinen Beruf auch so ein bisschen Standing, muss ich sagen. Also ich sag jetzt mal, die haben dann nachher den Hessenschuldienst. Aber als ich damals ausgewählt wurde und mich vorstellen musste beim Herrn Andres, da musste mein Mann mitkommen.
Wie bitte?
Ja, bringen Sie bitte Ihren Mann mit. ich muss den mal fragen, ob der damit einverstanden ist.
Was?
Und da ist mein Mann mit reingegangen, ja. Und da hat er ihn tatsächlich gefragt und der hat nur geguckt, hat mit dem Kopf geschüttelt und ist rausgegangen. Ja. Ja, aber das war ja zu der Zeit. Ja, kurz davor musste man ja, glaube ich, noch fragen, ob man arbeiten gehen darf, ne? Das ist ja noch gar nicht so lange.
Ich weiß nicht genau, wann das war, aber das war 60er oder so.
Nee, das war Anfang der 70er.
Ja?
Hier.
Oh je. Naja, aber gut, dass er dann entsprechend darauf reagiert hat, ne? Also weil anders.
Ja, nein, der hat das immer unterstützt, also das, sonst wäre das auch gar nicht gegangen, ja.
Ja, mit der Faust in der Tasche. Aber das waren die Bedingungen, unter denen damals die Pionierinnen dann beim DFB erlaubt in großen Anführungszeichen wurden. Aber das wisst ihr ja auch schon aus Folge 1. Erlaubt hieß halt an dem Punkt nicht gleichberechtigt oder selbstbestimmt, sondern vor allen Dingen reglementiert. Und so war das mit dem DFB in den 70ern, dass man auch noch weit entfernt war von einem Nationalteam. Obwohl das auch definitiv immer oder recht schnell auch eine Forderung war. Und so haben halt tatsächlich auch auf internationalen Turnieren oftmals keine deutschen Teams gespielt. Es gab sie immer mal wieder, eben wie in Italien mit Martina Arzdorf und Bad Neuenahr, Ahrweiler, aber eben öfters auch nicht. Und da wollen wir euch jetzt aber noch von diesem einen Turnier, ihr erinnert euch vielleicht, was wir in Folge 1 angesprochen haben, erzählen. Wir hatten euch also im ersten Feature ein Spiel mit 100.000 Zuschauern im Stadion versprochen. Jetzt liefern wir. Erinnert ihr euch daran, dass es hieß, dass es im Camp Nou bei Barca gegen Real Madrid mit 91.553.000 Personen im Stadion die größte zuschauende Zahl jemals in der Frauenfußballgeschichte gewesen wäre? Das stimmt nicht. Für dieses Ligenformat vielleicht, weil das ist ein moderner Wettbewerb, es ist in der Organisation, aber da wird ja schnell von Absolutismen geredet. Also da wird gesagt, of all time oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, es stimmt nicht. Und wo wir bisher bei unseren Recherchen tatsächlich in der DDR und in der BRD eben die Berichte über die WM in Italien gefunden haben, vermutlich auch, weil halt Deutschland dort gespielt hat, haben wir das über die WM 1991 in Mexiko bisher nicht. Die Zeitungslandschaft in Deutschland ist groß, aber leider wenig digital. Vielleicht gibt es das noch irgendwo. Und wenn wir es finden, dann veröffentlichen wir es natürlich gerne. Aber auf jeden Fall 1971 Mexiko. Die kurze Vorgeschichte. Die WM in Italien 1970 wird ja auch die Martini-WM genannt. Der Weltcup wurde unter dem Dach der FIEFF, eines der weltweiten Fußballverbände, ausgetragen. Offiziell hieß der Wettkampf Coppa del Mondo oder auch Mundial. Beim Finale zwischen Italien und Dänemark waren ca. 40.000 Zuschauer im Stadion. Dänemark gewinnt, aber auch hier muss man sagen, keine dänische Nationalmannschaft, sondern Boldklubben Femina, das war ein Club. So, die Veranstalter dachten sich, großer Erfolg, wir haben Weltmeisterinnen gekürt. Es wird tatsächlich infolge auch der Druck so hoch, dass einige Verbände ja anfangen, auch Frauenfußball bei sich zu erlauben. So im Nachhinein hat man ja auch das Narrativ, dass in Deutschland beim DFB 1970 der Frauenfußball erlaubt worden ist, weil da halt plötzlich auch eine größere Öffentlichkeit für da und es halt einfach quasi nicht mehr möglich war, das interne Verbot umzusetzen. Aber es gab auch schon an der Italien-WM 1970 die ein oder andere Kritik. Natürlich von Verbandsseite, die wollen keine Konkurrenz, aber auch durchaus von Teilnehmenden. Es wurde trotzdem ein zweiter Copa del Mundo geplant, diesmal in Mexiko. Mexiko hatte ein Jahr vorher eine sehr erfolgreiche und berühmte Männerfußball-WM. Wir vermuten, dass das so ein bisschen der Ursprung der Ortswahl war. Teilgenommen haben diesmal Italien, Frankreich, Dänemark, England, also im Prinzip von vorher die Teams, und Argentinien und natürlich diesmal Mexiko, weil war ja in ihrem Land. Und das hat in dem Land auch einen unfassbaren Hype ausgelöst. Die Spiele wurden im lokalen Fernsehen übertragen, Tausende kamen ins Stadion. Taktisch war das schon echt einfach klug, was sie da gemacht haben. Sie haben einfach den Drive von der Männerfußball-WM ausgenutzt. Und auf der Grundlage konnte man natürlich aufbauen. Für die Spielerinnen war das auch ein unfassbares Erlebnis. Und in England gibt es einiges an Berichterstattung dazu. Die BBC hat da auch eine Doku zugemacht und ehemalige Spielerinnen zu interviewt. Unter anderem Chris Lockwood, Lea Caleb und Gillian Sayle. Die drei könnt ihr dann gleich in dem kurzen Ausschnitt hören. Und die sprechen zwar auf Englisch, aber keine Sorge, ich fasse es danach nochmal zusammen.
Told us we couldn't play.
Even in 1971, women were still restricted to playing in parks. When Mexico announced plans for a Women's World Cup, Harry Batt, a maverick coach who believed women's football had a future, put together an unofficial England team without support from the FA. Leah, Chris and Jill were in the squad.
You flew out to Mexico, you arrived. What was it like when you got off the plane?
All the lights were in our faces. And I leaned back to one of the girls and said, there's someone famous on this plane. But it was us. This is a cine camera film. There's the police.
Police outriders.
Gosh, so you had a police escort?
To the matches. Yeah, actually. Because you then start thinking, are you dreaming this?
Yeah. Straight away, some of the girls went onto TV. We were in the papers every day.
It sounds completely surreal.
Yeah, it was surreal.
Die Doku erzählt, dass es in den 70ern auch immer noch schwierig war, als Frau in England überhaupt Erlaubnis zu haben, im Park Fußball zu spielen. Und als es dann hieß, dass es einen Weltcup in Mexiko geben wird, hat dann Trainer eine inoffizielle Landesmannschaft zusammengetrommelt und ist dann mit denen nach Mexiko gefahren. Und als die Spielerinnen nach Mexiko kamen und aus dem Flugzeug ausgestiegen sind und von der Presse empfangen worden sind, haben sie sich gefragt, so, wo kommen denn hier Stars an? Und dann waren sie die Stars und sie wurden von der Polizei begleitet und haben Interviews gegeben und haben selbst auch alle gesagt, es war vollkommen surreal, also wie in einem Traum. Und für die dänischen Spielerinnen, die ja später auch wieder Weltmeisterinnen geworden sind, sorry für den Spoiler, war das nicht anders, ne? Und so hat Birte Kjems, die dänische Torhüterin, in einem Interview Folgendes erzählt.
Die Atmosphäre im Land war unglaublich. Es war wie nach dem Motto, wir hatten die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft der Männer. Jetzt kommen die Frauen. Also lasst uns auch für sie eine große Party machen. Das war eine ganz neue Welt. Jeden Tag stand etwas über Frauenfußball in den Zeitungen. Und überall, wo wir hinkamen, wollten die Leute Fotos und Autogramme. Man konnte nie einfach in ein Geschäft gehen, denn vor dem Hotel warteten große Menschenmassen auf uns.
Beim Einsprechen hat uns Anja, die sich bei uns gemeldet hat über Mastodon, geholfen. Zudem hat das italienische Team berichtet, dass es im Prinzip rund um die Uhr vor dem Spiel nachts Leute vor dem Hotel gab, die Lärm gemacht haben, um die Spielerinnen wachzuhalten. Aber die Rechnung der VeranstalterInnen ging auf. Allein bei der Eröffnung waren es 80.000 Personen im Aztekenstadion und im Finale waren es dann, je nach Angabe, 100.000 bis 120.000. Also, um nochmal auf den vermeintlichen Rekord im Camp Nou zurückzugehen, bei Barca gegen Real, das waren mehr. Und auch wenn ich jetzt häufig die Zahl an Zuschauerinnen erwähnt habe, das war ehrlicherweise nicht das Wichtigste. Also, natürlich ist es schön und es ist cool, dass es so eine große Kulisse gibt. Aber wir sind im Frauenfußball, es gibt immer ein fucking Aber. Der Verband, der das Turnier organisiert hat, dem waren die Spielerinnen und der Sport, zumindest nach unserem aktuellen Kenntnisstand, wohl ziemlich egal. Die wollten Geld machen. Also musste Mexiko ins Finale kommen. Das Logo, eine für damals die Verhältnisse eher gezielt klischeehaft weiblich aussehende Frau. Und die Organisatoren, reden wir jetzt mal deutlich, waren halt üble Sexisten. Das könnt ihr jetzt auch in dem Ausschnitt aus dem Interview bzw. dem Bericht der New York Times kurz hören.
Jaime de Haro, der Präsident des Organisationskomitees der Mundial, gab in einem Artikel der New York Times bereits vor Beginn des Turniers ein offenes Geständnis ab. Ich zitiere: "Wir werden uns auf die Weiblichkeit konzentrieren", sagte er. Eine Entscheidung, die er als natürlich ansah, denn Fußball und Frauen sind zwei der größten Leidenschaften der Männer auf der ganzen Welt. Der Artikel fährt dann damit fort, dass der Journalist erklärt, dass die Spielerinnen Zugang zu Schönheitssalons in den Umkleidekabinen haben werden, damit sie interviewt werden und mit falschen Wimpern, Lippenstift und einer hübschen Frisur zur öffentlichen Zeremonie gehen können. Bevor er hinzufügt, dass die Shorts der Spielerinnen so sexy wie möglich sein würden. Wow, mehr Klischee geht wirklich nicht. Da der Artikel vor Beginn des Turniers verfasst wurde, konnte der Journalist allerdings nicht ahnen, dass die Dinge nicht so eintreten würden, wie er es beschrieben hat.
Puh, es wurde also offensichtlich alles versucht, auch wenn es nicht gestimmt hat. Also weil ganz kurz, die Bedingungen, die der da in der New York Times beschrieben hat, die haben nie existiert. Und das Bittere ist, dass dieser Zuschauerinnenrekord und das ganze Turnier nicht nur zeigt, dass viele Menschen Bock auf Fußball haben, dass viele Menschen Spaß an Fußball haben, dass es zu gucken, sich damit zu beschäftigen, zu spielen, sich zu engagieren, aber dass all diese Menschen auf gewisse Merkmale reduziert werden und die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, weil die Strukturen am Ende sexistisch sind und auf vermeintliche Bedürfnisse von Männern ausgelegt werden. Und Jill Sayle, die ja zu Beginn des Turniers erst 14 Jahre alt war, ihr habt sie vorhin bei der BBC-Doku gehört, die hat sich halt gefragt, so, was ist da eigentlich passiert? Sie wird zitiert mit: "Vom Höhepunkt in Mexiko an war wieder alles normal." Und sie hätte sich gewünscht, dass von da an mit dem Frauenfußball sich was bewegt hat, was weitergegangen wäre. Aber tatsächlich wurde richtig, richtig übel auch noch Salz in die Wunde gestreut mit der Tatsache, alle Spielerinnen, die daran teilgenommen haben, vom englischen Verband Spielsperren erhalten haben, weil sie an einem inoffiziellen Wettbewerb teilgenommen haben und der Trainer Harry Butt wurde lebenslänglich gesperrt danach, weil er hätte das Spiel in Verruf gebracht. Jill Sayle sagt: "Ich war sehr enttäuscht. Man vertritt sein Land nicht mehr, weil wir es nicht mehr dürfen. Und dann darf ich nicht mal mehr für mein Heimteam spielen." Was das Turnier aber durchaus bewirkt hat, die FIFA hatte Schiss. Und so wurden die Verbände angehalten, Frauenteams zu erlauben und zu etablieren. Allerdings frage ich mich manchmal, ob die Akteure der FIFA, damals waren es ja nur Männer, und manche Verbände, und das zeigt die aktuelle WM aus meiner Perspektive auch sehr deutlich, mit ihrer Korruption und ihrem "naja, plötzlich müssen wir aber ganz viel Geld verlangen" immer so besser ist. Es wirkt einfach so, als ob immer wieder zumindest Teile der Geschichte sich wiederholen. Ich meine, die WM wird nicht umsonst überschattet von mehreren Themen, die richtig scheiße sind. Und warum können Verbände und Menschen nicht einfach mal aus Geschichte lernen? Ach ja, weil sie ignoriert wird. Also mehr Geschichte. Erzählt sie, beschäftigt euch damit, beschäftigt andere damit. Und eine Anmerkung sei hier gemacht. Die dänischen Spielerinnen, die die Weltmeistertitel zweimal geholt haben, sind im FIFA-Museum 2019 geehrt worden. Es ist also durchaus machbar. Aber die Frage ist, wie viel Öffentlichkeit wird da auch geschaffen? Wie viel Engagement können die Leute in den Verbänden, die da engagiert sind, für die guten Sachen auch reinstecken? Weil wir wissen auch aus persönlicher Erfahrung in Recherchearbeit, es gibt auch beim DFB und bei der FIFA und bei der UEFA super engagierte, coole Leute, die Bock haben. Aber auch die bekommen immer wieder Steine in den Weg gelegt. Nach so viel Pathos noch so ein bisschen seriöser. Das Besondere am Copa war die Medienarbeit. Ja, die Medienarbeit war sexistisch. Das hat der DFB 2011 ja locker auch noch hinbekommen. Aber es gab sie. Und die hatte massive Auswirkungen auf die Wahrnehmung, auf den Transport. Und das wissen wir alle. Und wenn man keine Infos bekommt, wie soll man Fan vom Sport sein? Ich meine, heutzutage bekommt das DFB-Frauenteam tatsächlich den Vorwurf, sie würden zu viel Medienarbeit machen. Aber seien wir mal ehrlich, eine Kicker-App schafft es tausende Kategorien zu haben, die übrigens nach den Sportarten benannt sind, aber es sind nur Männer gemeint, und dann ganz unten so ein Button, der heißt Frauen. Es gibt ganz oft falsche, schlechte Berichterstattung. Kommentatorinnen und Kommentatoren wissen gar nicht so recht, worüber sie reden. Und es ist wirklich in der Recherche eine unfassbare Herausforderung, Daten rauszukriegen. Über das DFB Data Center brauchen wir gar nicht zu reden. Da haben wir in Staffel 1 schon viel drüber gemeckert und seitdem ja auch mehrfach schon Kontakt gesucht, damit das besser wird mit Vorschlägen und Unterlagen. Wir sind da ignoriert worden. Und wie kann man also den aktuellen Spielerinnen den Vorwurf machen, dass sie die Möglichkeiten von Social Media nutzen und gute Eigenwerbung machen? Wenn man sonst keine Öffentlichkeit bekommt, dann muss man sie halt selbst schaffen. Und heutzutage gibt es die Möglichkeiten. Das ist auch schon indirekt so ein bisschen die Überleitung zu unserer nächsten Feature-Folge. Wir sind nämlich langsam am Ende angekommen. Wir haben euch viel über die DDR, über Mexiko erzählt. Und jetzt so ein bisschen immer mehr auf das Thema der Medienarbeit hingeleitet. Wir haben auch dafür Interviews gemacht, auch mit Journalisten und mit Medienwissenschaftlern, und wollen euch dazu in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen. Also, ihr dürft gespannt sein. Als nächstes kommt zwischendrin wieder eine Interviewfolge. Die verrate ich diesmal noch nicht. Ihr könnt dann selbst reinhören. Also, bis zum nächsten Mal.